Jetzt lese ich den Philemonbrief und wenn es euch möglich ist, bitte steht vor Gottes Wort auf. Nur wenn es möglich ist. Und das ist er. Paulus, Gefangener Christi Jesu und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Geliebten und unseren Mitarbeiter, an Apphia, die geliebte Schwester, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Haus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich danke Gott und denke stets an dich in meinen Gebeten, weil ich von deiner Liebe und dem Glauben höre, die du an den Herrn Jesus Christus und allen Heiligen gegenüber hast, damit der Glaube, den wir miteinander haben, wirksam werde in der Erkenntnis all des Guten, das ihr in Christus Jesus habt. Denn wir haben große Freude und Trost an deiner Liebe, weil die Herzen der Heiligen durch dich erquickt wurden, Bruder. Darum, obwohl ich in Christus große Freudigkeit habe, dir zu gebieten, was ich gehört, will ich doch um der Liebe willen nur bitten, so wie ich bin, als der alte Paulus, nun aber auch ein Gefangener für Jesus Christus. So bitte ich dich für meinen Sohn Onesimus, den ich in meinen Fesseln gezeugt habe, der dir einst unnütz war, aber jetzt dir und mir nützlich ist. Ich habe ihn dir wieder zurückgesandt. Du aber nimm ihn auf wie mein eigenes Herz, denn ich wollte ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stadt in den Fesseln des Evangeliums dient. Aber ohne deinen Willen wollte ich nichts tun, damit deine Wohltat nicht wie erzwungen, sondern freiwillig sei. Denn vielleicht ist er deshalb eine Zeit lang von dir getrennt worden, damit du ihn für immer zurückbekommst, nicht mehr als Sklaven, sondern mehr als einen Sklaven, als einen geliebten Bruder. Besonders für mich, wie viel mehr aber für dich, sowohl im Fleisch als auch im Herrn. Wenn du mich nun für deinen Freund hältst, nimm ihn auf wie mich selbst. Wenn er dir aber Schaden zugefügt hat oder etwas schuldig ist, so rechne es mir an. Ich, Paulus, habe es eigenhändig geschrieben, ich will es bezahlen. Ich schweige davon, dass du auch dich selbst mir schuldig bist. Ja, Bruder, lass mich Freude an dir haben im Herrn. Erquicke mein Herz im Herrn. Im Vertrauen auf deinen Gehorsam habe ich dir geschrieben und ich weiß, dass du mehr tun wirst, als ich sage. Zugleich bereite eine Unterkunft für mich vor, denn ich hoffe, dass ich euch durch eure Gebete geschenkt werde. Es grüßen dich Epaphras, mein Mitgefangener in Christus Jesus, Markus, Aristarch, Demas und Lukas, meine Mitarbeiter. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit eurem Geist. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich bete. Lieber Vater im Himmel, ein Wort für unser Herz und unser Herz für dein Wort. Darum bete ich. Amen. Also, liebe Gemeinde, wir hörten eben den Brief des Apostels an Philemon. In den letzten zwei Predigten hörten wir etwas über den Absender und den Empfänger oder die Empfänger. Heute hören wir aus Vers 4 und 5, was man so hört. Was man so von der Liebe der Heiligen hört, was man so vom Glauben hört, was man so von Jesus hört. Erster Punkt, was man so von der Liebe der Heiligen hört. Der Apostel schreibt, ich danke meinem Gott und denke stets an dich in meinen Gebeten, weil ich von deiner Liebe höre. Und das ist keine Floskel. Wenn der Apostel das so schreibt, hat er das so gehört und es ist auch so. Und er dankt Gott dafür. Also, Politiker sagen gerne, wenn etwas passiert ist, unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer. Und das ist schön gesagt. Von einem US-Gouverneur habe ich gehört, dass er an die Familie des Opfers denkt und, wie er sagt, für sie betet. Das ist schöner. Nun kann ich nicht beurteilen, ob und wie lange so Politiker an die Familien der Opfer denken. Wahrscheinlich nicht so sehr lange, denn sie haben ja noch an viele andere Sachen zu denken. Ich kann auch nicht sagen, ob der Gouverneur tatsächlich für die Familie gebetet hat. Aber Paulus hat es schon getan. Er hat von Philemons Liebe gehört, denkt an ihn, dankt für ihn und betet für ihn. Das ist in zweierlei Hinsicht vorbildlich. Erstens wirft es ein gutes Bild auf den Philemon. Der muss in seiner Liebe tatsächlich tatkräftig gewesen sein. Und das griechische Wort für Liebe hier ist Agape. In Österreich ist Agape ein Getränk und ein Snack nach einer Feier. Im Neuen Testament ist Agape allerdings selbstlos handelnde Liebe. Und die muss bei Philemon tatsächlich praktisch gewesen sein, sonst hätte der Apostel auch nichts davon gehört. Ja, da hat er Gutes gehört. Und Wahres gehört. Ich habe eine Todesanzeige gelesen. Da stand von einem geliebten Ehemann, Vater und Großvater, nur Arbeit war sein Leben. Ich hoffe, das hat nicht gestimmt. Denn auch wenn man in der Arbeit aufgeht und für Familie sorgt und so weiter, das Leben ist doch mehr als nur Arbeit. Selbst wenn sie wenn sie der Familie gut tut und einem Sinn gibt und Wert gibt, aber das Leben ist mehr als nur Arbeit. Philemon war an für sich wohlhabend. Er war reich. Er hatte Sklaven. Er konnte sogar die Gemeinde in seinem Haus beherbergen. Also das war ein großer Besitz. Er war sozusagen tatsächlich reich. Und er hat viel getan. In Liebe getan. Natürlich hätte er anderes auch zu tun gehabt. Aber er hat hier, und das sieht der Apostel und das wissen auch seine Mitarbeiter, der Epaphras, der mit ihm in Rom war und den er auch wieder zurücksendet, der hat ihn bestätigt. Ja, der Mann tut viel in Liebe. Er ist tatsächlich ein Heiliger. Ja, was für ein Heiliger war das jetzt? Es war ein Heiliger, der den Heiligen seine Liebe dargestellt hat, gezeigt hat, praktisch umgesetzt hat. Der Heilige den Heiligen. Oh, jetzt, das ist wieder so ein Begriff. Ich habe ihn zwar am Anfang des Gottesdienstes schon benutzt, aber in unseren Gegenden, da sind die Heiligen solche, die man zu allfälligen Notfällen anrufen kann. Es sind die Nothelfer, die Schutzpatrone, die ruft man an. Das sind verstorbene Heilige und die ruft man halt an. Aber hier bei Philemon und im ganzen Neuen Testament sind die Heiligen nicht verstorben. Ja, es gab natürlich verstorbene Heilige, aber hier sind es die Christen, die um einen herum sind. Das sind die Heiligen. Und man ist heilig. Ja, ich weiß, das ist jetzt in unserer Gegend und in unserer Zeit ist das nicht so geläufig. Man hat lieber die toten Heiligen, die lässt man leben. Aber wenn es lebende Heilige gibt, und ich oder wir das sein sollen, eher nicht. Und lieber nicht, also Heilige, nein. Aber die Heiligen sind eben die, die Gott berufen hat, seine Kinder zu sein, die er zum Glauben berufen hat an den Herrn Jesus Christus, der einen zu Gottes Kindern macht. Das sind die Heiligen. Sie sind geweiht für den Vater im Himmel, der heilig ist. Und ja, sie sind auf ihn ausgerichtet. Sie werden nach ihm benannt. Sie werden nach dem Herrn Jesus benannt, der heilig war. Sie werden Christen genannt. Nach Christus. Jetzt die Frage, bist du heilig? Und hast du Heilige um dich? Das sind zwei Fragen. Erste Frage, bist du heilig? Also wenn ich an mich denke und wie es in meinem Inneren zugeht und was ich da denke und was da für Gedanken und Ideen hochkommen. Nein, bin ich nicht heilig. Nein, bin ich gar nicht. Wenn ich aber daran denke, was der Jesus Christus für mich getan hat und tut und noch tun wird, ja, dann bin ich ein Heiliger. Wegen ihm. Also Heilige sind von Gott berufen, an seinen Sohn zu glauben. Und da Gott heilig ist, sind es auch seine Kinder. Also, der Volksmund sagt, und er hat recht damit, dass der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Und das Problem dabei ist, manchmal fällt der Apfel denn doch weit vom Stamm. Und das nächste Problem ist, in diesem Apfel ist der Wurm drin. Also hier auf dem Bild seht ihr ein Happy Worm, ein zufriedenen und glücklichen Wurm, aber der Apfel ist wahrscheinlich nicht so glücklich. Also wir sind auch nicht glücklich mit einem wurmstichigen Apfel. Mögen wir nicht. Ich kenne nur einen, der wurmstichige Äpfel mag. Und das ist der Hund von meinem Nachbarn. Da kriegt er noch etwas Fleisch dazu. Also Äpfel mag er, naja, er mag das Fleisch darin. Wir mögen wurmstichige Äpfel nicht und Gott weiß, dass der Wurm in uns steckt. Nur einer war nicht wurmstichig, das war der Herr Jesus Christus. Und Gott rechnet uns eben seine Heiligkeit, seine Reinheit, seine Güte uns zu. Und er gibt uns auch den Glauben, der das eigene Wurmstichige erkennt, nicht mag, sich reinigt und tun will, was Gott sagt. Denn das ist gut. Also wir kriegen den Wurm nicht raus, aber wir können verhindern, dass er so rauskommt, wie der da auf dem Bild und uns dominiert. Das können wir verhindern. Wir sind erlöst, genau dazu, nicht dem Wurm zu folgen, sondern dem Herrn Jesus Christus zu folgen. Es wird eine Zeit geben und der Herr Jesus redet von der Hölle und er sagt, dass dort der Wurm nicht stirbt. Dort ist er ganz da, dort ist es unendlich lästig, man bereut und bereut, kann es aber nicht ändern. Der Wurm hat gewonnen. In der Hölle letztendlich. Also heilig sein, ja, klingt nicht so gut. Es ist anmaßend. Also manche denken, ja, okay, du bist anmaßend. Aber die verstehen nicht, was Heiligkeit bedeutet, dass man dem Herrn Jesus Christus folgt, ausgesondert von ihm ausgesondert wurde und ihm auch folgen will. Das verstehen sie nicht. Sie sehen nur die Scheinheiligen. Und ja, da haben wir ein Problem. Scheinheilige, die bekennen ihre Sünde nicht, verdecken sie und wollen eben die verheimlichen. Sie tun das nicht so wie echte Heilige, die bekennen ihre Sünde, die stehen zu ihrer Sünde. Es tut ihnen leid. Das tun Scheinheilige nicht. Und da sind die Heiligen denn halt doch auch in Verruf geraten. Ja, ich habe noch eine Frage gestellt. Hast du Heilige um dich? Die, die in der Gemeinde sind, die zum Leib Christi gehören, die haben Heilige um sich. Und ich kann die Frage eindeutig beantworten. Ja, ich habe Heilige um mich. Gut so. Der Apostel hatte sie auch. Er war heilig. Und dabei war er das nicht immer. Er hat die Christen verfolgt. Dann hat der Herr Jesus ihn geschnappt, gerechtfertigt, geheiligt und zum Apostel für die Heiden berufen. Und dieser heilige Apostel schreibt dann vor seinem Märtyrertod an Timotheus, 1. Timotheus 1,15: Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Das sagt der heilige Apostel am Ende seines Lebens. Er sagt nicht, ich war der größte Sünder, sondern ich bin es. Das ist Präsenz. Er sieht in sich hinein, er weiß, wie er ist, er kennt seinen Wurm. Er will ihn nicht, aber er sieht in sich hinein. Und er bekennt das auch hier ganz öffentlich und stimmt damit mit dem Herrn Jesus Christus überein. Ja, ich bin ein gerechtfertigter Sünder, ich bin ein geheiligter Sünder, ich bin ein Heiliger. So. Er richtet sich nicht nach dem Wurm, er richtet sich nach dem Herrn Jesus Christus und lässt den Wurm nicht rauskommen, nicht dominieren. Wenn der sündige und heilige Apostel an Philemon denkt, dankt und betet er, dass er für Philemon danken und beten kann, das wirft ein gutes Bild auf Philemon und den Apostel. Und beides ist dann für sich vorbildlich. Ja, für den Philemon kann er danken. Und an für sich hat der Apostel sehr viele Gemeinden gegründet und sehr viele Menschen, die ihm ans Herz gewachsen sind, für die er betet und für die er dankt. Er hat auch manche, für die er nicht danken kann. Für die Betete. Und Gott hat uns auch nicht so viele Menschen ans Herz gelegt wie dem Apostel, aber doch einige. Da ist die Familie Gottes, da sind die Geschwister. Die sind uns ans Herz gelegt. Und manche noch dazu. Also wir haben heute jemanden von der SS Roda und die sind jetzt, ja, den hat Gott nicht nur ihre eigene Gemeinde ans Herz gelegt, ihre eigene Kirche ans Herz gelegt, sondern auch uns. Und sie leben für uns und sie beten für uns und sie tun was für uns. Gott sei Dank. Wir haben für sie zu danken und tun das gerne. Allerdings, es gibt auch Menschen, wenn ich an gewisse Menschen denken, kann ich ihm nicht so gut für sie danken. Denn sie haben mir Böses getan. Und dann, wenn sie etwas Böses getan haben, dann sind sie schon in meinem Herzen sozusagen, in meinem Kopf. Aber sie sind halt nicht gut da drin. Es ist schon dumm, dass das dass Menschen, die einem Schlechtes getan haben, mehr im Kopf herumspuken oder im Herz herumspuken, als die, die einem Gutes getan haben. Schon recht lästig. Ja, das ist bei allen Christen so. Also die ersten Christen, die wurden Jünger genannt, Schüler, Lehrlinge des Herrn Jesus Christus. Und ja, im Lateinischen und im Englischen heißen sie die Jünger Discipuli und Disciples. Hat mit Disziplin zu tun. Da kommt die Disziplin vor. Und ohne Disziplin kommt nichts in Ordnung. Also wenn wir an Menschen denken, egal ob es gute oder schlechte sind, dann sollen wir diszipliniert unserem Herrn sagen, bitte segne sie. Wir müssen ihm nicht sagen, was wir mit ihnen tun sollen, mit den Übeltätern, mit denen, die uns Gutes getan haben. Wir müssen ihm nicht sagen, was er zu tun hat. Er weiß schon, was er zu tun hat. Bitte segne sie. Das tut uns gut, unserem Herzen gut, das tut ihnen gut. Also, bitte segne sie. Diszipliniertes Herz. Zweiter Punkt, was man so vom Glauben hört. Der Apostel schreibt, ich danke meinem Gott und denke stets an dich in meinen Gebeten, weil ich von der Liebe und dem Glauben höre, die du an den Herrn Jesus und alle Heiligen hast. Also Liebe zu Geschwistern und Glaube an den Herrn Jesus Christus gehen Hand in Hand. Man kann sie nicht trennen. Man kann nicht sozusagen, ja, ich liebe den Herrn, aber das Bodenpersonal ist mir gleichgültig, das geht nicht. Sie sind engstens miteinander verbunden. Geht nicht, das zu trennen. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus. Das An ist eine Präposition, die ausdrückt, dass man absolutes Vertrauen hat. In ihn. Man kann nicht sagen, oder es ist nicht wahr, wenn man sagt, ich glaube an dich, Menschen meint. Denn Menschen können einen durchaus enttäuschen, die können das Vertrauen sogar missbrauchen. Und auch wenn sie wollen, sie schaffen es nicht immer, das Vertrauen in sie zu rechtfertigen. Aber Vertrauen in den Herrn Jesus Christus, Glauben an ihn, das ist gerechtfertigt, das ist wichtig, das ist gut und das ist richtig. Denn von ihm wird man nicht enttäuscht. Denn er will, kann und wird das in ihn gesetzte Vertrauen auch erfüllen. Er kann und wird. Er will, kann, wird. Das ist Evangelium. Also an den nur gekreuzigten Jesus zu glauben, ist zu wenig. An den auferweckten Jesus zu glauben, ist immer noch ein wenig zu wenig. Im Alten Testament wurde beschrieben oder vorausgesagt, dass er drei Ämter erfüllen muss. Und diese drei Ämter, die hat er im Neuen Testament erfüllt und die muss er heute immer noch ausfüllen. Damit man an ihn glauben, damit man ihm vertrauen kann. Es ist erstens das Amt des Königs. Im Neuen Testament sehen wir ihn nicht so sehr als König, sondern eher als den leidenden Diener Gottes. Aber er bekennt dem Statthalter, dass er ein König ist. Und der schreibt ihm das auch aufs Kreuz hinauf. Dass er ein König ist. Er hat in seinem irdischen Leben hat er primär über die Sünde geherrscht, hat nicht zugelassen, dass der Wurm in ihn reinkommt. der primär über die Sünde geherrscht und damit über den Teufel. Und sind wir unter diesem König, kriegt der Teufel uns auch nicht in die Finger. Zweitens hat er das Amt des hohen Priesters ausgefüllt und das gleich doppelt. Also er war das Opfer und der hohe Priester. Er hat sich selbst geopfert als der hohe Priester, war selbst der Sündenbock, der zum Teufel gejagt wurde, war der die Sünde auf sich genommen hat für die Seinen. Und er ist dann auch noch der hohe Priester, der für die Seinen bittet. Er ist der Mediator, der für die Seinen bittet. Er bringt in Ordnung bei Gott. Er tritt für uns ein. Das nicht nur damals, das heute, und das haben wir auch nötig. Römer 8, 34 fasst das zusammen. Christus ist gestorben. Ja, mehr noch. Er ist auferweckt. Er ist zur Rechten Gottes, wo er für uns eintritt. Als Mediator. Als Rechtsanwalt. Und er ist nicht nur Mediator und Rechtsanwalt bei Gott, er ist es auch zwischen den Geschwistern. Und das ist in seinem Amt als Lehrer oder Prophet. Er hat getan und gelehrt, was Gottes Wort gesagt hat. Nicht nur damals, sondern auch heute. Auf ihn ist zu hören. Er verbindet die Wunden, die das Leben so schlägt. Er verbindet mit Gott. Und er ist, wie gesagt, nicht nur Mediator zwischen Gott und Christ. Er ist auch untereinander Mediator. Er verbindet die Geschwister. Er macht sie eins. Und das ist gut. So dass sie dann selbst in selbstloser Liebe ihm folgen. Also es ist schon etwas wichtig, an wen wir glauben und was wir glauben, wem wir vertrauen und wie wir ihm vertrauen. Wer falsch glaubt oder vertraut, wird enttäuscht. Dritter Punkt, was man so von Jesus hört. Das ist ein kurzer Punkt. Ich habe ihn ja schon dargestellt. Der Jesus fragt in Matthäus 16, was die Leute über ihn sagen. Und seine Jünger sagen ihm dann, was sie so gehört haben über ihn. Also die Leute sagen, ja, du bist der Johannes der Täufer, Elia, Jeremia. Oder halt einer der Propheten. Und da sagt der Herr Jesus zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortet Simon Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortet ihm, glückselig bist du, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ja, man hörte so einiges über Jesus, hört man auch heute noch. Er war der einflussreichste Jude der Welt. Ja, war er. Er war ein Revolutionär der Liebe, der am System gescheitert ist, sagt man, hört man. War ein guter Mensch, der gekreuzigt wurde, tot geblieben ist und nur seine Ideen haben halt weitergelebt. Hört man. Ja, das hört man. Das ist alles zu wenig. Das wird ihm nicht gerecht. Und das tut uns auch nicht gut. Petrus sagt, du bist Christus, Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, das hat dir der Vater im Himmel offenbart. Das ist der Glaube, den du haben musst. Und der kommt von Gott. Diesen Glauben hat dir Gott gegeben und der ist richtig und der umfasst den Herrn Jesus Christus mit seinen drei Ämtern. Er ist der, der für unsere Sünden gestorben ist und er hat sich selbst als Hohepriester und Opfer dargegeben. Er ist der König, der uns regiert, unter seiner Macht hält und ist der Lehrer oder Prophet, der uns Rechtes sagt. Das ist er. Schluss. Man hört so viel über Leute. Man hört viel über die Christen. Und man hört viel über Christus. Und vieles davon stimmt einfach nicht. Aber das, was man von uns hören soll, was man vom Philemon gehört hat, wem er vertraut hat, wie er praktisch das in Liebe umgesetzt hat, ja, das soll man von uns auch hören. Amen.